loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something, so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thanks for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Ich bin der Julius, hallo.
Und wir haben heute einen Gast mal wieder. Hallo,
der Oliver hier. Ich war ja schon mal da bei euch. Ja.
Genau.
Und durfte und darf wieder dabei sein.
Ja, vom Spielzeugland in den französischen Adel.
Ja.
Das, naja, ich würde es ein Upgrade nennen.
Es ist ein Upgrade, ja. In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Aber Oliver, bei dir hat sich auch einiges geändert. Beim letzten Mal hattest du noch keinen eigenen Podcast. Jetzt schon.
Jetzt habe ich einen eigenen Podcast.
Ja, erzähl doch mal.
Mein eigener Podcast, der erste, ist zum vor allen Dingen nicht der, von dem ich das letzte Mal erzählt habe, witzigerweise. Sondern ich habe mit zwei KollegInnen von einem Videospiele-Blog, der sich mit südostasiatischen Videospielen auseinandersetzt, beschlossen, wir machen einen Videospiele-Podcast. Und dieser Videospiele-Podcast heißt Games as a Feature und setzt sich mit Features in Videospielen auseinander und guckt jede Folge ein Feature aufgrund alphabetischer, toller Algorithmen, die wir da so nutzen, und Zufällen, sucht sich einen Buchstaben raus, sucht dazu ein Feature und guckt dann, wie wichtig das ist in den betrachteten Videospielen. Und dann fällen wir sozusagen auch ein kleines Urteil, gucken uns die Spiele an, wie gut oder schlecht die sind, und suchen dann neuen Buchstaben raus. Und jetzt wisst ihr erstmal grob, worum es geht. Und für die Details könnt ihr dann die Folgen anhören.
Ja, genau. Hast du denn in dieser Podcast-Produktion schon irgendwelche ganz neuen Erkenntnisse gewonnen über die Spiele, die ihr gespielt habt?
Ich fand die Folge mit Indien tatsächlich sehr interessant, weil ich mich mit dem Land noch nicht so auseinandergesetzt habe. Auch wenn die Spiele dazu nicht ganz so krass waren. Yeti war cool tatsächlich. Die Folge mag ich auch sehr so. Da hatte ich nicht eher so eine krasse Erleuchtung, so, oh, Yetis sind voll wichtig, sondern wir haben sehr unterschiedliche Spiele gehabt und hatten ein sehr breites Bild irgendwie von dem Feature. Oder von diesem Wesen, wie wichtig das für Videospiele ist, und hatten da auch so eine Metadiskussion, würde ich fast sagen. Und die fand ich tatsächlich sehr interessant. Kommt für die nächste Folge nochmal sowas Ähnliches tatsächlich.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja auch Hörerin eures Podcasts.
Dankeschön.
Und kann den nur empfehlen für alle, die sich für Videospiele interessieren. Ja, es gibt natürlich schon 1000 Videospiel-Podcasts auf dem Markt, aber ich mag euren Ansatz sehr, dass ihr euch da eben ein bestimmtes Feature aussucht und guckt, wie ist das in den verschiedenen Spielen so behandelt worden und was kann man daraus lernen.
Genau, das finde ich auch sehr erfrischend. In der Podcast-Landschaft.
Wir geben uns Mühe, das irgendwie zu bereichern sozusagen.
Ja, Julius, willst du mal erzählen, worum es eigentlich heute geht? Was haben wir für einen Film geguckt?
Heute geht es um einen Film, ja.
Wow.
Um einen Film, in dem Keanu Reeves vorkommt.
Ach.
Zwar jetzt nicht so präsent wie in den Filmen davor, aber es geht um einen Film, der heißt Gefährliche Liebschaften. Ja. Im Originaltitel Dangerous Liaisons oder so, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Hat mal gestern auch noch ein paar Schwierigkeiten.
Genau, und Oliver wird uns jetzt eine kurze Inhaltsangabe von diesem Liebesreigen geben.
Ja, also im Endeffekt ist es tatsächlich nur so eine Art Ränkespiel zwischen verschiedenen Beteiligten. Ich versuche, die französischen Namen so gut auszusprechen, wie es geht. Man möge mich dafür bitte nicht durchs ganze Internet hetzen. Es geht im Kern um ein Ränkespiel von zwei Beteiligten. Das ist die Marquise Isabelle de Merteuil, gespielt von Glenn Close, und den Vicomte Sébastien de Valmont, gespielt von John Malkovich. Und die versuchen sozusagen, ihre Rachefeldzüge so ein bisschen an den französischen Höfen irgendwie zu inszenieren, weil die Glenn Close sich an ihrem vergangenen Liebhaber, dem Bastide, rächen möchte, dass der sich eine andere gesucht hat. Und die Rolle von John Malkovich ist halt am Ende nur so ein Schürzenjäger, der möglichst viele Frauen irgendwie gekriegt haben möchte und möglichst Herausforderungen in den Eroberungen erreichen möchte. Und Dazu haben sie sich zwei Leute rausgesucht. Das ist die Rolle von Michelle Pfeiffer, die Madame Marie de Tourvel, und die Rolle von Uma Thurman. Die spielt die Cécile de Volanges. Die ist eine jüngere, ich glaube sogar wohlhabend, aber auf jeden Fall eine Jungfrau. Und die Madame de Tourvel, also Michelle Pfeiffer, die ist letzten Endes eine keusche Ehefrau und beide will er sozusagen kriegen. Und die machen dann aus, wenn er beide kriegt, dann darf er letzten Endes auch das Herz von Glenn Close näher erobern, als er bisher durfte. Und das läuft dann den ganzen Film so. Natürlich, wie wir gestern schon festgestellt haben, knallt John Malkovich beide Beteiligte. Die eine mehr, die andere weniger. Und die weniger ist dann eben die Rolle von Michelle Pfeiffer, weil er sich in sie verliebt, obwohl er nicht damit gerechnet hat. Und gegen Ende stellt er dann fest, naja, das Leben mit dir ist doch sehr langweilig. Er lässt sich in flagranti erwischen. Und stellt dann auch fest, er geht wieder zurück zu Glenn Close, also der Marquis de Merteuil, und sagt dann, Mensch, ja, eigentlich liebe ich ja nur dich. Und sie sagt dann, naja, du warst nur eine Rolle in meinem Schachbrettspiel, so in meinem Reigen. Ich wollte nur, dass du sie verlässt wegen mir, und das gibt mir viel Macht über dich. Und das genügt mir auch, und ich will dich gar nicht mehr. Und das sagt er dann, und da kommen wir dann eigentlich der Rolle, die in dieser Erklärung auch untergeht, zu der Rolle von Keanu Reeves, also dem Chevalier Raphael Danoncy. Und dem sagt er das, weil das nämlich auch mittlerweile ein Liebhaber ist von der Glenn Close. Und der war gleichzeitig auch parallel noch verliebt in die Cécile de Volanges, also die Rolle der Uma Thurman. Und weil er sie dann vorwarnt von wegen, ja, wenn du dich mit der Glenn Close einlässt, dann blüht dir Böses und verbreitet das mal unter dem Volk, wird Glenn Close am Ende gescholten von allen in der Oper. Er meidet sie auch, und am Ende stirbt John Malkovich dann auch noch, und sie ist am Ende allein, obwohl sie das gemacht hat, um sich zu unterhalten. Ich habe mehr als 5 Sätze gebraucht, das tut mir leid.
Alles gut.
Du hast auch schon den ganzen Plot erzählt.
Ja, tatsächlich. Ja. Also es bleiben kaum Geheimnisse offen.
Also ja, spoilerfrei ist der Podcast noch eh nicht dafür.
Ja, nee, übrigens, es gibt Spoiler in diesem Podcast.
Ja, und du hast ja einige Sachen gerade schon erwähnt, wo ich jetzt sagen würde, naja, ob das wirklich so der Wahrheit entspricht, aber da kommen wir dann wahrscheinlich auch drauf zu sprechen, weil vieles im Film ja auch irgendwie doppeldeutig ist oder Menschen andere Absichten angeben, als sie eigentlich verfolgen und so weiter. Das ist ja auch irgendwie das, was den Film ausmacht. Ja. Julius, was hast du denn für Filmfakten für
uns? Ja, kommen wir mal ein bisschen zu den Fakten. Also es handelt sich hier bei Gefährliche Liebschaften um ein britisch-US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1988, und das wurde von dem Stephen Frears gedreht, den sicherlich einige kennen. Also das ist ein britischer Filmregisseur und Produzent, und der hat unter anderem Filme wie zum Beispiel High Fidelity gedreht, den ich sehr schätze, oder auch in den letzten Jahren Philomena oder auch Florence Foster Jenkins, den ich auch sehr gut fand, oder auch zuletzt jetzt Victoria und Abdul. Die waren auch alle so in diesen Oscars vertreten, also bei einer Oscar-Verleihung. Also der hat schon einen guten Stand. Und zum Beispiel hat er auch, der auch sehr bekannt ist, der Film Die Queen gedreht.
Ah, okay.
Den kennt ihr sicherlich ja auch. Und dann ist es so gewesen, das Drehbuch, also das erstmal vorab gesagt, also dieses Werk Gefährliche Liebschaften, das ist basiert auf dem gleichnamigen Briefroman von Chauderlot de Laclos, ne?
Ja.
und der hat das geschrieben so im späten 18. Jahrhundert. Und es war damals auch ein sehr umstrittenes Werk gewesen. Und auf Grundlage dessen hat der Christopher Hampton das Drehbuch geschrieben. Christopher Hampton hat auch 3 Jahre vor diesem Film schon das Theaterstück, also das Drehbuch zu dem, oder nennt man das ein Drehbuch? Oder
das ich ist glaube dann, schon, ja.
Genau, das Drehbuch zum Theaterstück geschrieben. Also der hat auch, der Christopher Hampton war schon tätig so für viele Bühnenstücke und so, und hat dann aber auch später einige Drehbücher geschrieben. Und da war zum Beispiel unter anderem Drehbücher dabei wie Eine dunkle Begierde Oder zum Beispiel hier Abbitte, das ist auch noch ein bekannter Film gewesen, den ich auch sehr gut fand. Also auch so alles so in dieser historischen Richtung hat er schon einiges.
Romanadaption in erster Linie. Offenbar.
Ja, genau, auch Romanadaption. Also da ist er schon sehr versiert da drin und dementsprechend hat wohl der Stephen Frears sich auf diese Person dann
gestürzt.
Dann kommen wir zur Musik. Dafür war der George Fenton zuständig, ist ein britischer Komponist und der hat auch schon in einigen Filmen mitgewirkt, wie zum Beispiel für den Film Gandhi oder zum Beispiel Und täglich grüßt das Murmeltier oder auch Interview mit einem Vampir. Als nächstes kommen wir zur Kamera. Dafür war Philippe Rousselot zuständig, ist ein französischer Kameramann, wie der Name das schon vermuten lässt. Und er hat Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Big Fish oder zum Beispiel den Sherlock Holmes Film von Guy Ritchie oder auch zuletzt zu den Filmen, also zu der fantastischen Tierwesen Filmreihe.
Ah ja, okay.
Genau, das dürfte wohl den meisten bekannt sein. Genau, und dann kommen wir zu den großartigen Cast.
Moment, bevor wir zum Cast kommen. Also wenn man sich das nochmal irgendwie vergegenwärtigt und vergleicht mit den bisherigen Filmen, die wir in dieser Podcast-Reihe besprochen haben, muss man ja schon sagen, das ist ein deutlicher Schritt nach vorne.
Oh ja, also man kann schon sagen, das ist schon so eine Großproduktion gewesen zur damaligen Zeit. Der ist ja auch mit sehr vielen Oscars nominiert und auch ausgezeichnet worden. Also das ist schon so eine deutliche Steigerung zu den Filmen, die wir jetzt so davor hatten. Also auch von der Ausstattung und so weiter. Also man merkt schon, das ist schon ein Film gewesen mit hohen Ambitionen.
Ja, und halt ein richtiger Hollywood-Film.
Und,
ne?
Ja, und Hollywood-Cast. Also wir kommen jetzt auch nochmal zum Cast zu sprechen. Und da sieht man schon, also viele Namen sind wirklich sehr bekannt.
Ja.
Also da kommen wir zum Beispiel jetzt zu den beiden Hauptrollen. Die weibliche Hauptrolle spielt halt die Glenn Close. Also die sollten wohl auch viele kennen. Also ich zum Beispiel kenne sie, als Kind habe ich sie schon kennengelernt in dem Film, also in dieser Realverfilmung von 101 Dalmatinern. Sollte wohl den meisten auch so bekannt sein. Aber sie hat auch in vielen Oscar-prämierten Filmen auch mitgespielt. Also sie ist auch bekannt geworden durch Broadway-Produktionen. Sie hat auch im Theater begonnen mit ihrer Karriere und ist dann später im Filmbereich dann tätig gewesen. Genau, und da hat sie auch in sehr vielen Filmen mitgemacht. Sie war auch vor ein paar Jahren auch wieder für einen Oscar nominiert in dem Film Die Frau des Nobelpreisträgers. Also da hat sie dann auch wieder in einigen prämierten Filmen mitgespielt. Genau, dann kommen wir zur männlichen Hauptrolle. Dafür war dann der John Malkovich auserkoren worden. Und der spielt nämlich, also soll noch mal dazu gesagt sein, also Glenn Close spielt die Marquise, also Isabelle de Merteuil.
Ja, nicht schlecht.
Und der John Malkovich, der spielt nämlich die männliche Hauptrolle, also den Vicomte Sébastien de Valmont.
Sie hören Französisch mit Julius, meine Damen und Herren.
Bin ich die Einzige, die Französisch
spricht? Nein, nein, ich hatte
ich hatte sogar 13 Punkte.
Jahre, 6 Jahre Französisch. Es ist sehr wenig stecken geblieben.
Habe ich das so schlecht vorgemacht?
Nein, ich dachte nur, ich wäre die Einzige.
Nee. Okay. Ich kann ein wenig so rudimentär, naja. genau, der John Malkovich, also den kennen sicherlich auch viele, also der hat zum Beispiel in dem Film Being John Malkovich mitgespielt, was für eine Überraschung.
Auch, dass er das gemacht hat.
Ja, er hat sich selbst gespielt, ne? Was für eine Überraschung. Oder auch, also der hat auch in sehr vielen so Historienfilme auch mitgespielt, also auch so zum Beispiel.
Ich kannte den aus Der Mann in der eisernen Maske. Da hat er doch auch mitgespielt, oder?
Ja, genau, da hat er auch mitgespielt. Da war sogar, da war, glaube ich, so ein Bösewicht oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ich auch nicht mehr. Das ist
aber auf
so
jeden
ewig,
Fall, der war bestimmt ein Bösewicht, weil der hat schon so ein Gesicht wie ein Bösewicht.
Ah, ich glaube aber ehrlich nicht. Ich dachte, das wäre einer von den Musketieren.
Ja? Auf jeden Fall hat er auch in so Filmen wie Les Miserables oder auch Johanna von Orléans und so von Luc Besson, dieser Film, da auch mitgespielt. Also er hat schon in sehr vielen bekannten Filmen mitgespielt. Auch hier in diesen Coen-Film. Da fand ich den auch ganz gut, Burn After Reading
und so weiter. Der hat da Athos gespielt, ich weiß nicht, ob der Name bei dir was auslöst.
Okay. Ich glaube, das ist einer von den, ich kenne mich da nicht so sehr aus mit den drei Musketieren.
Naja, der Gegenspieler in dem Film war ja der Sonnenkönig.
Ach, stimmt.
Insofern muss er einer von den
und
guten
den hat
gewesen
Leonardo
sein.
Der hat ja Leonardo DiCaprio selber gespielt,
genau.
Ich kenne mich da nicht so aus, verzeiht mir das.
Alles gut.
Genau. Ja, dann haben wir natürlich Keanu Reeves, ne? Der spielt natürlich da auch mit. Wie soll es auch anders sein? Der spielt den Chevalier Raphael Danceny, der ja auch schon von Oliver erwähnt wurde in dem Plot. Also der ja dann auch der Liebhaber von der Marquise ist und auch von der Cécile. Und die Cécile selbst, also die Cécile de Volange. Die spielt die Uma Thurman und ich glaube, das ist so ihre erste Rolle mit gewesen, weil sie ist dann noch junge 18 Jahre und also so einer mit der ersten Rollen ist das so. Davor hat sie auch schon ein paar Filme mitgespielt, aber da ist sie wirklich noch sehr jung und erst danach ist sie ja richtig bekannt geworden durch Pulp Fiction oder durch Kill Bill natürlich und so weiter und so fort. Genau, und zuletzt hat sie zum Beispiel auch in The House That Jack Built mitgespielt von Lars von Trier. Ja, und Michelle Pfeiffer spielt auch mit. Sie spielt die Madame Marie de Tourvel. Und Michelle Pfeiffer kennen sicherlich die meisten auch zum Beispiel durch die Batman-Verfilmung von Tim Burton. Da hat sie nämlich die, jetzt muss ich selber mal schauen. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Man darf doch bei Batman nichts Falsches erzählen.
Oh, whatever, dude.
Ja, okay, da habe ich es richtig. Also die Michelle Pfeiffer hat in der Batman-Verfilmung, also in Batman Returns, hat sie die Catwoman gespielt, also Selina Kyle. Also dadurch ist sie mir damals bekannt geworden. Oder auch in anderen Filmen wie Dangerous Minds oder in Ich bin Sam und so weiter und so fort. Und zuletzt hat sie auch zum Beispiel in Filmen wie Mother mitgespielt, also dem Film von Darren Aronofsky. Ja, und Oliver, du hast ja noch gemeint, also gestern ist dir aufgefallen, dass Peter Capaldi auch mitgespielt hat.
Ja, ist mein Herz ganz schnell höher geschlagen als Doctor Who-Fan.
Genau, der spielt nämlich den Azulan, oder wird er da Azulan ausgesprochen oder Azulan?
Azulan.
Ich weiß es gar nicht, wie der den ausgesprochen hat, ich glaube, der hat das nie gesagt, vielleicht einmal.
Ja, aber es müsste Azulan.
Ja. Okay, dann Azulan, der spielt
sehr
den
konsequent.
Genau. Ja, so viel dazu. Und ansonsten ist es so, also wie ich ja schon gesagt habe, der wurde sehr prämiert, der Film. Der wurde nämlich mit 7 Oscars nominiert und konnte sogar 3 einheimsen. Also der Film wurde in den Kategorien bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Szenenbild und bestes Kostümdesign ausgezeichnet.
Ja, haltet ihr das für gerechtfertigt?
Also beste Kostüme auf jeden Fall.
Was das dramatische Zooming angeht, definitiv, wenn das zum Szenenbild gehört, ja, dann ja.
Ja, Szenenbild
ist halt die Ausstattung.
Also ich fand jetzt so das Szenenbild okay. Es ist auch einfach so der Zeit geschuldet, dass natürlich alles sehr prunkvoll aussieht und so weiter.
Also ich fand das Szenenbild super. Ich weiß gar nicht, wie man da was aussetzen kann.
Schon besser
kann.
Film
nee, das
gesehen,
gar nicht. Szenenbild. Ich habe halt mehr auf die Handlung geachtet. Deswegen ist es für mich so untergegangen, weil ich versucht habe, dem zu folgen, was ich vorhin versucht habe, zusammenzufassen.
Genau.
Ja. Das war also einfach irre.
Wenn ich da so an andere Filme denke, also zum Beispiel Barry Lyndon oder auch an The Favourite, ich fand, die waren schon prunkvoller.
Hä? Hast du die ganzen Kronleuchter dir
mal angeguckt? Ja, schon, aber ich fand,
da war einer mitten im Raum, den die angezündet
hast
haben.
Hast du dir die Tapeten mal angeguckt? Die ganze Ausschmückung an den Wänden, die Betten, die Sofas? Also das war auf einem Niveau, fand ich.
Ja, aber ich fand die anderen Filme schöner.
Ja, die waren halt anders in Szene gesetzt. Vielleicht ist es dir da anders aufgefallen. Aber ich fand nicht, dass man hier irgendwas am Szenenbild aussetzen kann. Die waren doch sicher an irgendeinem richtigen Schloss oder so.
Und die hatten Geheimtüren.
Ja, die Geheimtüren, die fand ich auch ganz schön.
Das war schon cool.
Ja.
Genau. Aber bestes adaptiertes Drehbuch. Hat so ein bisschen meine Probleme gehabt mit dem Drehbuch, aber das ist so Geschmackssache gewesen.
Wir hätten dazu wahrscheinlich den Konkurrenten sehen müssen, denn der Film ist tatsächlich in Kampf getreten. Also es geht ja sowohl, hatte ich ja vorhin dargestellt, in dem Film selber um so Rivalitäten. Und der Film hatte selber eine vortreffliche Rivalität, weil der nämlich im darauffolgenden Jahr ist nämlich Valmont erschienen.
Sogar im selben Jahr, also auch 1988. Ja.
Ach sogar, ja.
Ja, war aber dann eine rein britische Produktion von Miloš Forman.
Ja.
Und in der Verfilmung hat Colin Firth die Hauptrolle gespielt.
Ja, und wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass das irgendwie so gar nicht passt, oder?
Nee, also
gar nicht.
Vielleicht hat ja, vielleicht war damals Colin Firth noch ein bisschen anders drauf, aber irgendwie kann ich mir den heutzutage nicht vorstellen für diese Rolle. Also es wurde ja sogar gesagt, auch von vielen Kritikern, dass John Malkovich überhaupt nicht passt für diese Rolle. Und eigentlich war auch erstmal der Daniel Day-Lewis dafür vorgesehen, für die Rolle. Obwohl ich mir Daniel Day-Lewis, ich bin ja eh ein großer Fan von dem, hätte ich mir auch gut vorstellen können für die Rolle. So vielleicht sogar besser als John Malkovich.
Ich finde, in Phantom Thread hat er ja auch so eine ähnliche Rolle vom Charakter her.
Genau, und der kann ja auch, also der kann ja auch so eine Person gut spielen, die einfach so in so einer adligen Gesellschaft, ich glaube, das könnte er sehr gut machen.
Ja, glaube ich auch. Er hat ja auch diese Geheimratsecken und so, dem hätten die Perücken mega gepasst.
Okay, damals war er vielleicht noch, also da war er ja noch jünger.
Ja, natürlich, ist mir schon klar.
Ja. Aber ja, vielleicht wäre die auch die bessere Wahl gewesen. Also ich finde, auf jeden Fall finde ich Daniel Day-Lewis der bessere Schauspieler. John Malkovich ist natürlich auch gut, aber ich fand es so für die Rolle.
Ich fand, das hat super gepasst.
Ging so. Aber
was hast du denn auszusetzen?
Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das Problem war vielleicht auch so, dass ich...
Du fandest ihn gestern zu übergriffig. Das ist uns allen dreien, glaube ich, immer ein bisschen unangenehm aufgefallen.
Ja, was auch so vorgeworfen wurde, dass er auch zu machohaft rüberkommt, so, das war auch in vielen Kritiken so zu
lesen. Aber das ist doch die Rolle, die muss doch so sein.
Aber so machohaft fand so ich ihn gar nicht. Der hat halt sehr bewusst seine Gefühle gesteuert oder seinen Ausdruck, um halt sein Ziel zu erreichen. Ja. Und dazu ist er entweder sehr krass aufgetreten oder halt sehr theatralisch, ich weine in mich hinein und lasst mich zurück. Ich bin verliebt, aber nein, kümmert mich euch nicht um mich. Sowas hat er halt gemacht, aber das finde ich nicht machohaft. Ja. Vielleicht, dass er sehr von sich überzeugt war, aber das ist seine Rolle, stimme ich dir voll zu.
Okay. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also John Malkovich...
Du magst ihn einfach als Schauspieler.
Ich mag
nicht,
ihn vielleicht
magst
als Schauspieler das nicht so sehr, ja.
Das ist okay.
Vielleicht wollte ich auch einfach, dass Daniel Day-Lewis die so gut spielt. Aber ich fand auf jeden Fall dazu, also Glenn Close hat es natürlich perfekt gemacht. Ja. So. Da war es auch sehr gerechtfertigt, dass sie auch nominiert war für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Und ich fand es ein bisschen seltsam, dass Michelle Pfeiffer für den Oscar nominiert war für beste Nebenrolle. Weil ich fand jetzt so ihre Rolle gar nicht so präsent und mir ist das auch gar nicht so aufgefallen, jetzt ihr Schauspiel. Also ist mir jetzt nicht so ins Auge gestochen. Aber ja, das ist natürlich unterschiedlich. Also kann natürlich jeder unterschiedliche Auffassung sein. Genau. Ja, ansonsten können wir auch direkt jetzt zur Besprechung übergehen.
Ich bin aber noch nicht fertig mit meinen Rivalitäten. Ich habe ja noch ein bisschen Trivia rausgesucht. Denn der Film, den wir gesehen haben, also Gefährliche Liebschaften, wurde gerade wegen dem anderen Film schneller durchgepeitscht und deswegen auch eher veröffentlicht. Ah, okay. Also die wussten, dass die parallel laufen und wollten, dass der vor dem anderen rauskommt. Und es gab immer wieder irgendwelche Versuche, dem anderen Film jeweilig die SchauspielerInnen abzuwerben. Und gerade Michelle Pfeiffer musste sich dann entscheiden, in welchem der beiden Filme sie dann mitspielt, zum Beispiel. Mhm. Und interessanterweise sollte die Rolle von Uma Thurman eigentlich Drew Barrymore zugetan sein.
Okay.
Und das fand ich, das trifft sich eigentlich sehr schön, dass ich mit euch den Spielzeugland-Film besprochen habe, weil da sind sie sich ja schon mal begegnet.
Ja, genau.
Und in diesem Film wären die nicht so in einem Unterordnungsverhältnis, also die war ja, glaube ich, gar nicht seine Schwester, aber die war sehr jung und er war schon bedeutend älter.
Ja.
Und in dem Film wären die aber in einer Liebschaft miteinander verbandelt gewesen und das wäre ja auch sehr paradox gewesen,
irgendwie schon, wenn die
sich nochmal sehen.
Hat die denn dann in der anderen Verfilmung die Rolle gehabt oder war das nochmal jemand
Nee, ich glaube nicht.
Anders?
Das habe ich, also da habe ich nochmal nachgeguckt, aber da stand sie, glaube ich, nicht drin. Das Einzige, was ich noch im Kopf habe, ist, was den Cast angeht, ist, dass Glenn Close und John Malkovich in einem anderen Film desselben Regisseurs nochmal verwendet wurden, der auch so ein historisches Setting hat. Also der hat die nochmal benutzt sozusagen, weil die das so gut gemacht haben.
Na, was ich hier noch lese, ist hier, dass die Annette Bening also vorgesehen war für diese Marquise.
Mhm.
Und dann hat sie aber die Rolle übernommen in Valmont, also in der anderen Verfilmung.
Ach so, okay.
Ja, also eigentlich wurden die so hin und her gereicht, so irgendwie.
Ja.
Es war so ein Hin und Her, also eigentlich ganz interessant, so, das ist damals auch so, das kommt ja auch manchmal so vor, also es gibt ja so oft dieses Phänomen, dass so Filme mit einer mit dem gleichen Thema so fast gleichzeitig ins Kino kommen. Mhm. Also ich erinnere mich da nur so irgendwie an, ich glaube, das war dieses, wie ist das nochmal, Olympus Has Fallen, und da gab es diesen anderen Film, der auch so ähnlich war,
ja,
wo dann auch so das Weiße Haus irgendwie, ne, White House Down oder so hieß,
ja,
das.
Ja, genau.
Die dann wirklich so gleichzeitig, oder auch damals Armageddon, und dann gab es dann noch hier diesen anderen mit, hier mit Frodo, wie hieß er?
Mit Frodo?
Was?
Ja, wie heißt nochmal der Frodo-Darsteller?
Elijah Wood.
Elijah Wood hat da mitgespielt. Das war auch so ein Apokalypse-Film, wo da irgendwie so ein Meteorit auf die Erde, ne? Und die kam fast auch gleichzeitig. Da hat man die,
du meinst Deep Impact und Armageddon.
Ja, genau, Deep Impact, ja, richtig.
Es gab aber auch so Zeitreisephasen oder so. Also gerade um, wie hieß der, nicht Inception, sondern der andere von dem Menschen, der Tenet gemacht hat.
Interstellar.
Ja. Da gab es ja auch so vorne und hinten rum in dem Zeitraum so viel Sci-Fi-lastige Filme und viel, was Zeitveränderung oder sowas angeht. Also ich glaube, das ist dann immer so in Wellen tatsächlich, dass sich so Themen gewidmet wird.
Hm.
Und das ist hier sein, scheinbar auch
aber
passiert.
Aber das, was Julius meinte, das sind halt fast eins zu eins die gleichen,
genau,
Filme.
Das ist ja fast,
ja, also, ist
man denkt ja fast, dass die sich kopiert haben, also dass die irgendwie fast schon so ein Spitze hatten irgendwie in den Cast irgendwie, und die dann so die Ideen dann weitergegeben haben. Und hier ist es ja so das Krasse, dass sogar auf derselben Vorlage ein Film gedreht wurde und fast eins zu eins eigentlich.
Wobei wir nicht beide gesehen haben. Also
also wir können jetzt gar nicht beurteilen, wie der Vermont ist. Was auch noch interessant ist, also hier Eiskalte Engel, der dann fast 10 Jahre später kam, also 1999, basiert ja eigentlich auch auf diese Vorlage. Mhm. Das ist nur dann ins Moderne dann übersetzt worden. Ist natürlich spielt nicht mehr im Rokoko, sondern dann in der Jetztzeit. Und den sollten sicherlich auch viele kennen. Also ich kannte vorher auch nur diese Verfilmung. Und das Lustige war ja, dass Christiane gestern, während wir den Film geschaut haben, so nach einer Viertelstunde meinte, hier, stopp mal, basiert eigentlich Eiskalte Engel auf dieser Vorlage, so, ne?
Nee, basiert Gefährliche Liebschaften und Eiskalte Engel auf derselben literarischen Vorlage, weil ich dachte, das ist so eins zu eins der Plot.
Genau, und dann haben wir nachgeschaut und das war tatsächlich.
Ja.
Ja.
Und Christiane wusste fast schon das Ende und ich dachte da und dachte,
das ist fast,
was?
Das ist fast genauso, richtig.
Naja, am Ende ist es,
das Ende
geht's aber auseinander.
Ja. Genau, das Ende ist dann etwas unterschiedlich, aber so wie der anfängt, ist ja wirklich fast eins zu eins.
Ja, genau. Ja.
Das ist schon krass. Ja.
Ja, dann kommen wir doch mal zur Handlung, oder? Würde ich sagen,
ja,
zur Filmbesprechung.
Genau.
Und ich führe da so ein bisschen durch, vielleicht nochmal für die letzte Folge nicht gehört haben. Wir gehen jetzt ein anderes Konzept an und machen das nicht mehr chronologisch, sondern eher ein bisschen character-driven, würde ich sagen.
Mhm.
Und deswegen ist meine erste Frage an euch, was für ein Typ ist denn Vicomte Sébastien de Valmont? Wie würdet ihr den beschreiben? Also John Malkovich.
Ich habe mir aufgeschrieben, was ich gestern gesagt habe.
Ja, sag mal.
Ja, dann sag mal.
Ich habe gestern aufgeschrieben, weil es gab eine Szene am Anfang, wo die Damen miteinander reden und plötzlich kommt halt Besuch. Und die eine fragte dann die andere, wer ist denn Sébastien de Valmont? Und die so, den kennt man doch, jeder lässt ihn herein sozusagen. Also auf Englisch hat sie dann gesagt, im Wortlaut, everyone receives him. Und war so super, alle waren so super erregt so.
Ja.
Und ich lachte dann nur und sagte, haltet eure Schlüppi fest und lasst den Mann herein. Also, das ist halt so on point, dass die wirklich dachten so, oh Gott, er kommt, sitzt die Frisur richtig, ist Drei-Wetter-Taft in Ordnung, alles musste irgendwie sitzen. Und dann saßen sie da mit ihrem Fächer, Brust raus und dann so, lasst ihn herein und haben den so richtig empfangen, im wahrsten Sinne des Wortes und wahrscheinlich auch auf mehreren Ebenen später. Ja, das war wirklich so ein Platzhirsch fast schon. Wenn er den Raum betrat, dann hatte der auch eine Präsenz.
Ja.
Mhm.
Auf jeden Fall. Naja, der ist halt so ein, wie soll man sagen, so ein Don Juan, so ne, der ein Verführer halt. Ja, also ein Frauenheld.
Mhm. Und abgesehen davon, was macht der denn aus? Also, wie ist der denn so vom Charakter her? Abgesehen davon, dass der ein Schürzenjäger ist.
Raffiniert, unglaublich.
Mhm. Ja.
Also, der hat so ein. Ich würde den immer vergleichen mit der Schlange K. Also der hat wirklich dann immer so eine Anbiederungsfähigkeit, aber nicht zu drüber, dass er genau sagt so, also wenn du jetzt Zeit hättest, dann könnte ich ja, aber nur wenn du willst. Also, aber eigentlich, naja, ich muss auch wieder gehen. Also der macht sich dann immer so entbehrlich, aber gleichzeitig so sagt er so auf einer zweiten Ebene so, ich will dich, und ich krieg dich auch. Und wenn du mich jetzt nicht willst, dann sorge ich schon dafür, dass ich dich kriege. Aber das merkt man eher so. Das merken die Beteiligten oder die er anspricht, eigentlich überhaupt nicht, weil die so von ihm eingewickelt sind. Also wirklich wie so eine Schlange, wie so eine Boa, die sich um einen drum gewickelt hat und dann schon so die Luft abschnürt und eigentlich ihr Ziel sehr stark im Blick hat.
Ja, ich würde auch sagen, der ist super manipulativ.
Ja.
Also der kriegt die anderen Leute halt auch dazu, das zu tun, was er will, aber trotzdem so, dass sie letztlich diejenigen sind, die Entscheidung treffen. Also so ganz raffiniert, wie du sagst. So, ja. Eigentlich weiß der genau, was sie sagen sollen, aber die müssen es halt selber noch sagen. So. Ja.
Ja, und so versucht er das ja mit den Frauen, die dann da die größeren Rollen spielen in diesem Film. Und naja, also Oliver hat das schon ganz gut genannt, also eine richtige Schlange ist er halt. Ne? Also so kann man ihn wirklich so am treffendsten bezeichnen. So. Ja, und der versucht halt seine Mitmenschen gegeneinander auszuspielen und natürlich fühlt er sich auch mal anderen natürlich überlegen.
Also ist er Narzisst, würdet ihr denn so bezeichnen?
Ja, also würde ich schon.
Doch.
Ja.
Das würde ich schon sagen.
Also der hat mich auch so ein bisschen erinnert an hier von American Psycho, wie heißt er nochmal?
Patrick Bateman,
genau. Also auch so ähnlich. So, er weiß natürlich, was er weiß halt um seine Wirkung so, ne? Mm. So aufs andere Geschlecht auch besonders so. Und er weiß genau, dass er auch das bekommt halt, ne, was er auch möchte. So. Und versucht das auch mit allen Mitteln.
Mm. Und ist er denn auch sympathisch so? Also fandet ihr den auch mal sympathisch überhaupt nicht?
Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt auf den reagiert hätte, wenn der jetzt mir selber so eine Person entgegenkommt, da würde ich auch mal erstmal denken, nee, der ist doch nicht richtig oder so, der ist doch falsch, irgendwas stimmt doch da nicht.
Ja.
Weil der halt auch so, also der wirkt nicht natürlich so.
Mhm.
Also was er da sagt, das ist halt alles so, das ist halt alles sehr.
Es hat ein Geschmäckle. Du weißt genau, dass er irgendeinen zweiten Sinn im Kopf hat und dass es eigentlich nur ihm nützt, wenn du dich auf ihn einlässt.
Genau. Auch so diese lieben Worte, die er dann vielleicht von sich gibt, denke ich mir auch so, nee, das ist alles nicht ernst gemeint.
Ach, das Süßholzraspeln.
Ja, genau. Das ist ja genau dieses Süßholzraspeln, so ein Einschleim und so. Das ist, oh nee, das mag ich eigentlich gar nicht so bei Menschen, wenn ich das so merke. Ich glaube, den würde ich auch überhaupt nicht mögen. Da würde ich auch so eher auf Distanz gehen, wenn mir so eine Person über den Weg laufen würde.
Ja, mir kam der auch so total skrupellos vor, weil der interessiert sich ja für nichts, was irgendwie außerhalb dieser Adelskreise abgeht. Der lebt ja völlig in seiner eigenen Welt, also in der Welt, der ja auch die Marquise Isabelle de Merteuil lebt. Wie ist die denn so drauf?
Oh, ähnlich. Da habe ich eine ganz krasse These über den ganzen Film eigentlich.
Okay. Aber die ist auch so ähnlich eigentlich wie der Valmont. Also auch manipulativ, macht sich eigentlich auch so einen Spaß daraus, so auch so Wetten einzugehen oder halt irgendwie auch Menschen gegeneinander auszuspielen. Also die nehmen sich eigentlich beide nicht so wirklich viel. Und sie sagt ja auch selber in dem Film, also sie hat auch gelernt, so besonders auch als Frau, sich so ein zweites Gesicht quasi zuzulegen. Also also auch zu intrigieren halt so. Also das weiß sie auch ganz bewusst, dass sie das macht so.
Ja, das ist
aber auch deswegen zum Selbstschutz, so, ne? Damit sie nicht von den Männern aufgefressen wird in dieser Gesellschaft.
Ja, das fand ich eine richtig starke Szene. Das könnt ihr euch denken, warum ich das gut fand. Weil das halt sehr.
Das fand ich aber auch gut. Ja. Weil das so ist. Das war diese Schlüsselszene, wo sie dann erklärt erstmal, woher dieses Bedürfnis kommt, sich dann mit den anderen zu messen.
Das Gute ist ja auch, das wird ja erklärt, genau.
Ja, ja. Und der am stärksten, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, ist, dass dieser Monolog endet mit, dass sie gelernt hat, dass sie die Wahl hat nur zwischen zwei Sachen, siegen oder sterben.
Mhm.
Und dieser Satz ist eigentlich extrem bezeichnet für den gesamten Plot, weil er endet genau damit, ob sie siegt oder stirbt und ob er siegt oder stirbt.
Aber sie machen es aus einer anderen Motivation heraus. Ja. Das ist nochmal das Wichtige. Ne? Er hat ja sowieso als Mann die Macht inne und nutzt die einfach und sie hat die sich aber erkämpft, weil sie eine Frau ist und sich diesem Spiel hingegeben hat und weiß, wenn ich da mitwirken will, so als Frau, dann muss ich halt wirklich die Krallen ausfahren und mir diese Persona aneignen.
Ja.
Ja, und sonst so, ist die denn irgendwie sympathischer als er oder?
Nicht wirklich. Also ich konnte es natürlich dadurch, dass sie es auch erklärt hat, weswegen sie so ist. Also es gibt da eher eine Erklärung, weswegen sie so geworden ist. ne, als zum Beispiel der Valmont, der tut es halt einfach, naja, weil Männer sich das halt nun mal leisten können in dieser Gesellschaft. Ne? Mhm. Das ist ja auch irgendwie legitimer so. Es ist halt auch gesellschaftlich, da wird man auch nicht verpönt, so, ne, dieser Valmont, kann es halt machen. Ne? Bei der Marquise, da fand ich es halt gut, dass es da auch erklärt wurde, weswegen so, ne? Und aber ansonsten, sie hat auch sehr kühl, lässt auch sehr wenig durch, so, also außer halt in diesen paar Momenten, in denen sie das dann mal erklärt. Aber ansonsten bleibt sie halt sehr distanziert, so, so als Person, ja. Und auch sehr intrigant und oder was hast du?
Ich habe nur gerade gedacht, sie spielt es halt sehr aus. Also das muss man Glenn Close leider sehr lassen. Oder nicht leider, das ist halt auf den Punkt, dass du ihre Mimik genau ansiehst, wenn sie etwas wegen einem Vorwand macht. Die hat dann immer so einen gewissen Blick, so ein leicht verschmitztes, leicht so, ich sage dir das, aber eigentlich meine ich was ganz anderes. So, und dreht sich so auch leicht weg und so. Das war so perfekt. Und irgendwie, also mir war sie komischerweise sympathischer, weil die Triebfeder eine andere ist, weil sie versucht hat, selber zu überleben und das Beste daraus zu machen. Und das merkt man halt nicht nur an besagtem Monolog, sondern ich weiß, ich habe mir den eigentlich davor aufgeschrieben. Das hatten wir ja vorhin schon angedeutet in der Zusammenfassung. Die Cécile wird ja dann auch Opfer des Valmont. Und das Problem ist dann für die Cécile, dass sie dann denkt, was mache ich? Ich habe mich dem hingegeben und ist es überhaupt richtig, dass ich so empfinde, obwohl ich einem anderen versprochen bin? Und sie trifft sich dann eben mit der Marquise. War das richtig? Ich habe jetzt irgendwie die Wandmarquise draußen an der Terrasse im Kopf gehabt. Sie trifft sich dann eben mit der Marquise und sie sagt ihr dann, wenn du überleben willst, dann hast du eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Und ich habe mir dazu auch noch fast das Originalzitat aufgeschrieben. Wir haben als, in extra Klammern, als Frauen wenig Vorteile, aber die nutze. Also sie musste sozusagen die weiblichen Reize nutzen, um sich selber sozusagen einen Platz zu schaffen und gibt es aber auch an die nächste Generation weiter. So. Mhm. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, nicht nur, um sich einen Platz zu schaffen, sondern auch, um die Macht zu nutzen, selber über Männer zu verfügen.
Ja.
So, wie das Valmont ja auch macht.
Also sozusagen aus dem Passiven ins Aktive zu kommen und teilzunehmen, also aktiv teilzunehmen an diesem Leben, an den Höfen. Mhm. Weil ansonsten, schlimm gesagt, leben die Frauen nur so vor sich dahin und lassen das Leben an sich vorüberziehen. Und das hat sie halt gemerkt, das will sie nicht, weil das macht sie traurig.
Ja. Genau, und in der Szene war sie ja durchaus sehr sympathisch, fand ich, ne, der Celine.
Mega
wie heißt sie? Nicht Celine, sondern
Cécile.
Cécile gegenüber. Also sie hat durchaus sympathische Züge, aber die setzt sie halt auch sehr bewusst und teilweise auch manipulativ.
Ja, die hat da ja auch eigentlich insgeheim gelacht bei der Szene, weil die wusste, ich habe die schon längst drin, der Deal funktioniert. Und die hört ja sozusagen das, was sie hören will, weil die ja dann hören, die hat ja dann noch so gefragt, na, wie war's denn? Und hast du denn wirklich die ganze Zeit Nein gesagt und gedacht oder hast du irgendwann aufgegeben? Und dann hat ja Cécile gesagt so, also eigentlich habe ich es die ganze Zeit gesagt, aber irgendwann habe ich es gesagt und er hat es ignoriert und dann habe ich es halt nicht mehr gesagt. So. Und das fand sie halt komplett belustigend so, und hat sie aber wunderbar gespielt irgendwie, gezeigt, aber auch nicht gezeigt, weil wahrscheinlich Cécile auch eine sehr naive Rolle ist und das nicht mitkriegt.
Ja, total.
Ja, also beide extrem manipulativ, aber wie du sagst, aus komplett unterschiedlichen Gründen.
Aber das ist auch das Interessante daran.
Ja,
ich fand auch, da gab es so einige Einstellungen, wo die so nebeneinander stehen und so auf irgendeiner Party zum Beispiel, wo man auch so dachte, die gehören einfach zusammen. So, die sind so zwei Seiten einer Medaille.
Ja.
Das fand ich ziemlich
stark. Ja, und das kommt ja auch noch dazu. Also die hatten ja auch mal ein Verhältnis. Also das wird ja auch thematisiert, dass auch die Marquise auch mal verliebt war in den Valmont. Aber er ist natürlich so einer, naja, der spielt halt mit den Frauen.
Ja.
Also,
wobei sie hat ihn nicht so richtig rangelassen. Deswegen verzehrt er sich so ja nach ihr und versucht ja sie auch noch zu kriegen.
Ja,
ja auch zu beeindrucken.
Aber das ist auch super nachvollziehbar, warum sie sich nicht auf ihn eingelassen hat. Weil sie ist ja super von sich selbst überzeugt, auch zu Recht. Die ist super selbstbewusst. Und wenn sie sozusagen auch die Gefühle ihm gegenüber hätte geäußert, dann würde sie sich ja in die Position der ganzen Frauen begeben, die ihm verfallen sind. Und
sie sagt ja, wenn sie einen Mann will, dann kriegt sie ihn.
Ja.
Und wenn sie den nicht will, dann lässt sie ihn halt auch nicht ran. So, also ja, die will nicht, weil er sie will, sondern die will aus eigenen Stücken heraus, dass sie ihn will.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wie später mit Dawson, den sie ja bekommt.
Ja,
unseren guten
aber
Keanu
das ist
Reeves.
Ja wirklich nur ein Spielball, nur eine
Genau.
Wow. Ja.
Also den hatte sie
aber
schon
das
in der Tasche.
Zeigt ja auch so, dass sie eigentlich da keine Schwierigkeiten hat, jeden zu bekommen, den sie möchte.
Gar nicht.
Ja.
Ja, und dann haben wir ja noch die Madame Marie de Tourvel, gespielt von Michelle Pfeiffer, die in diesen Liebesreigen eindringt oder reingezogen wird eher.
Ja, das war so anders. Aber ja, die wird Teil dessen, ohne dass sie es eigentlich will.
Ja.
Genau.
Ach, soll ich das ja ausführen?
Ja, gerne. Also bei der frage ich mich halt wirklich, wie viel erfahren wir von der, außer dass sie eine keusche Ehefrau zu versuchen, zu sein versucht. Aber so richtig greifbar fand ich die jetzt nicht. Also die ist wesentlich emotionaler als alle anderen im Film.
Ja.
Wahrscheinlich, weil sie auch einfach einen anderen Background hat und nicht so in diesen absolut obersten aristokratischen Kreisen die ganze Zeit verkehrt vielleicht. Weil sie ist ja auch nur eine Madame, ne? Das kann ja irgendwie alles sein.
Ja, und die hat aber, glaube ich, auch einen anderen innerlichen Kampf, den sie führt. Also das ist ja das Problem, dass sie dieses Ränkespiel beginnt ja halt damit, dass der Valmont auf sie zugeht und eigentlich sehr offensiv sagt so, ich lege mich jetzt auf dich drauf und wir gucken, was passiert, gefühlt. Und küsst sie gleich irgendwie ab und sie wehrt sich natürlich erstmal sehr strikt ab und er spielt dann eigentlich auf Zeit, indem er erstmal versucht, ihre Freundschaft zu erlangen und durch stetiges Bemühen und dann entsprechend auch beweisen, dass er sich zurückhält, obwohl er sie eigentlich von tiefstem Herzen liebt, was wir alle jetzt wissen, dass das überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt der Fall ist. Dass sie eine sehr emotionale Gefahr sozusagen bemerkt und sich dann immer wieder von ihm zurückzieht, aber ihn doch gewähren lässt, weil sie sich geschmeichelt fühlt, weil der andere Mensch in ihrem Leben durch Abwesenheit glänzt.
Genau.
Und ja, also das ist das eigentlich Interessante sozusagen an der Rolle, finde ich, dieser Zwiespalt, in dem sie ist. Aber ich finde, der wird im Spielen von ihr zumindest nicht so ganz klar, sondern das ist eher sehr passiv, weil meistens, wir hatten ja das mit dem Briefroman vorhin, dass der Film teilweise auch darauf basiert, dass Briefe vorgelesen werden oder Erzählungen und Monologe da drin stattfinden. Und dann sehen wir das nur in kleineren Erzählungen von Valmont, wo man sie durch den Park laufen sieht und sie unterhalten sich kurz und man sieht Mimik und Gestik. Also klar, man sieht, dass sie spielt. Aber es ist halt meistens nur sehr seicht irgendwie gespielt, was vielleicht aber auch zur Rolle passt irgendwie. Ich habe das Buch leider ja nicht gelesen.
Ja.
Ja, ich habe auch nicht viel zu der Figur von der
Madame de Tourvel.
Madame Marie de Tourvel zu sagen. Also irgendwie ist sie auch mehr, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, also die Figur von Michelle Pfeiffer ist mir überhaupt nicht so richtig aufgefallen. So. Also nur als so sehr.
Ja, sie ist halt die ihn nicht ranlässt und deswegen hat er Interesse an ihr.
Ja.
Oder, also weil mehr kann ich halt auch nicht, deswegen verstehe ich so schlecht, was er an ihr jetzt speziell findet, außer dass sie ihn halt nicht will.
Na, dass er eine keusche Ehefrau kriegt.
Ja.
Dass er eine kriegt, die sich einem anderen fest versprochen hat. Das
also es
er
ist
am
nur
Anfang.
Die Competition, die ihn reizt.
Es geht nur, es geht um für ihn, also ihr müsst euch das vorstellen, so ein bisschen für ihn, als besteht das Leben am Hof für ihn aus, sag schon, Achievement.
Ja.
Und jede dieser Frauen ist ein Achievement. Mhm. Und wenn er jetzt eine vergebene Ehefrau kriegt, Achievement unlocked.
Ja.
Wenn er eine kriegt, die eigentlich Jungfrau ist und einem anderen versprochen ist und dann aber auch noch, das kommt ja dazu, er schwängert sie auch noch.
Ja. Mhm.
Und er hat dann eigentlich einen Nachfahren bei einem anderen im Haus. Und das ist auch noch irgendwie belegbar durch die Briefe, die sich untereinander schreiben. Das ist so für den der krasseste Ausweis, den er irgendwie haben kann mit Achievement Unlocked. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass er ja Glenn Close eigentlich haben will.
Ja.
Weil er ja dann sozusagen durch diese Sachen sie überzeugt hat. Und am Ende kommt nochmal dazu, dass er sagt, er trennt sich gegen Ende auch wieder von der Madame de Tourvel und sagt dann aber gegenüber Glenn Close, das nächst höhere Achievement, was ich erreichen kann, ist, sie wieder zurückzugewinnen.
Genau. Hm.
Also das ist schon, das ist so ein bisschen, auch wenn das ein schlechter Vergleich ist, erinnert mich das sehr an so ein Suchtverhalten. Also versucht man immer noch, das in den nächsthöheren Pitch zu landen, bis man beim goldenen Schuss landet und einfach Schluss ist.
Hm.
Und das ist einfach, das ist unmöglich.
Ja, auch wie mit diesen Adrenalin-Junkies, also die dann auch so bergsteigen oder so und dann immer höher und irgendwann kickt es die halt nicht mehr. Und so ist er halt auch so mit den Frauen so, ne? Er will das halt immer, er wird das immer höhere Ziele haben so. Und naja, das wird ihnen ja auch zum Verhängnis zum Schluss. Also
ja, das, was ihr meint, nennt sich übrigens Sensation Seeking.
Okay.
Also der hat wahrscheinlich auf diesem Persönlichkeitsmerkmal einen hohen Score. Hm. Das sind halt Leute, die immer die Herausforderung suchen. Und genau diese Adrenalin-Junkies, die du gerade beschrieben hast.
Hm.
Nur, dass es bei ihm halt noch kein Bungee-Jumping gab.
Weißt du, so ein Seil, nur ohne Gummi.
Da waren es halt noch die Frauen, die dann so für den Adrenalin gesorgt
haben.
Das Adrenalin, genau.
Ja, gut, also Madame Marie de Tourvel ist eher ein unbeschriebenes Blatt.
Ja.
Wir haben ja noch so eine Person, die in einer ähnlichen Position ist, nämlich Cécile de Volanges.
Richtig.
Die unschuldige Jungfrau.
Genau.
Oder auch nicht.
Naja, also da zum damaligen Zeitpunkt, zum Beginn des Films, ist sie ja noch eine jungfräuliche Braut. Und da ist es ja so, sie hat ja auch vorher, als war sie in einem Kloster und ist somit auch noch sehr unerfahren. Also ist ja auch in dem, also sie ist, also Uma Thurman war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Also ich denke mal, auch die Figur ist dann auch so ähnlich im Alter.
Mhm.
Und also gerade mal volljährig geworden, hat von von dem Leben nicht so viel Ahnung. Und naja, und dann trifft sie halt auf den Valmont, dieser sehr erfahrene Typ und der da noch dazu noch intrigant ist und manipulativ und da ist sie natürlich ein leichtes Opfer und es dauert auch nicht wirklich lange bei der Cécile, bis sie da auch auf seine Avancen eingeht. Sie wehrt sich natürlich auch noch am Anfang.
Auf seine Avancen eingeht, der vergewaltigt sie. Ich glaube, das können wir nochmal
klarstellen. Ja, aber auf seine Avancen, ich meinte erstmal am Anfang. Natürlich, später vergewaltigt er sie. Aber davor versucht er ja auch schon, sie rumzukriegen mit Küssen und sonst was.
Ja, nee, das war bei der Michelle Pfeiffer.
Ja, der hat auch ihr gegenüber sehr stalkermäßiges Verhalten gezeigt.
Genau.
Aber der hat sie doch eigentlich unter falschem Vorwand geknallt bekommen. Also der hat, leider so.
Er hat sie eigentlich quasi, er hat sie erpresst. Also
ja, auch,
mit falschen Vorwänden.
Aber der ist ja in das Zimmer gekommen, weil er gesagt hat, ich will eigentlich an die Briefe rankommen, die bei dir sind, weil es gibt ja diese Verbindung zwischen ihr und dem. Jetzt muss ich selber spicken, weil ich den Namen auch immer durcheinander bringe. Also von der Rolle von dem
Keanu Reeves,
von der Rolle, weil die ja miteinander verbandelt sind, beziehungsweise er sie liebt und sie eigentlich auch. Und das kriegt aber die Mutter halt mit von der Cécile. Und damit das aber nicht mehr passiert, will er den Briefübergeber spielen. Und die machen dann aus, gib mir den Schlüssel, ich mache eine Kopie und bringe den wieder zurück. Weil es auch in einer merkwürdigen Slapstick-Moment-Situation irgendwie endet mit der Vase da einfach. Die sich da anstellt, wo man schon sieht, so, die ist so naiv und weiß überhaupt nicht, was eine Vase ist, dass man die anheben kann und umkippen kann, dass der Schlüssel wieder rausfällt. Und kriegt dann halt den Schlüssel, landet dann in dem Schlafzimmer und sagt, ach, jetzt hier schon, wo ich bin und die Briefe holen will und die übergeben will, da streiche ich dir mal über Brust und andere entsprechende darunter liegende Körperteile. Und wenn ich schon dabei bin, dann gebe ich dir auch einen Kuss. Und wenn ich jetzt noch, wenn sie mir keinen gibt, dann zeige ich dir mal, was eine Hake ist.
Mhm.
Und das ist einfach, also für uns zumindest, also für Christian und mich zumindest, weil wir uns gerade angucken, extrem unangenehm gewesen irgendwie.
Ja,
das
für Julius ja wahrscheinlich auch.
Wir haben so voll irgendwie so.
Also schon allein, wie er das auch macht, das ist einfach extrem unangenehm. Und
ja, und die Küsse auch. Sie
macht
die
Lippen auch
so zu und er so und steckt
die
Zunge drauf.
Ja, sie sagt auch die ganze Zeit nein.
Ja, und man merkt ja auch, dass sie es einfach erstmal überhaupt gar nicht möchte. Und später ist es ja so, naja, da lässt sie sich halt drauf ein. So. Und
naja, sie hat aber auch keine Wahl.
Ja, ja,
ja.
Aber das ist ja auch das Problem einfach, dass sie auch noch so naiv oder halt unerfahren ist, dass sie auch von so
Das hat aber mit Naivität auch nichts
nein,
zu tun.
Aber
wenn du von so einem Mann dominiert wirst, dann überlegst du nicht.
Aber es kommt halt noch dazu, also die Naivität und diese Unerfahrenheit mit diesen wie soll ich, mit diesem übergriffigen Verhalten von Varmont.
Ja, das kann dir aber auch passieren, wenn du schon 1000 Männer durchgeknallt hast. Ja. Also das hat, denk doch mal an Nymphomaniac, bitte.
Also, dass du zumachst, das kann immer passieren. Das Einzige, worauf du die Naivität beziehen kannst, ist, dass sie ihn nicht einschätzen kann und nicht weiß, was seine Rolle ist, dass er das macht, dass sozusagen dieses Ränkespiel an den Höfen des Rokoko entsprechend auch ein Ding ist. So, die weiß, glaube ich, nicht, in welche Situation sie kommt, weil, wenn ich richtig mich erinnere, ich glaube, das wird im Film gar nicht so genannt, aber die kommt aus einem Kloster. Das heißt, die ist halt sozusagen auch schon so aus einer ganz anderen Welt und mit einem ganz anderen Mindset sitzt sie da und deswegen macht sie ja eigentlich aus der Sicht gesehen noch mal mehr zu. Also die ist nicht nur naiv, sondern auch noch sehr keusch, so ein bisschen wie die andere Position, die er versucht klarzumachen.
Ja.
Also auf Naivität würde ich es nicht nur reduzieren. Aber was ich sehr überraschend finde ist, oder das ist uns ja allen gestern aufgefallen, wie schnell die wenige Szenen später plötzlich das T-Shirt, oder nee, Quatsch, T-Shirt ist es nicht, das Nachthemd aussieht und sagt so, hier bin ich und nimm mich so.
Ja, die Entwicklung war einfach unglaublich.
Ja, aber das meinte ich halt auch so damit mit ihrem Charakter, so, dass sie einfach auch so durch das junge Alter und so weiter, durch diese Unerfahrenheit, dass sie das auch einfach so, dass sie so leicht nachgibt halt, ne, also.
Ich habe das gestern auch gedacht und als ich vorhin die Erklärung mit dem Gespräch brachte, mit der Glenn Close, wurde mir dann extrem schnell klar, war nach dem Gespräch.
Ach so,
ja,
das und dann hat die halt so gesagt, ich nehme jetzt den Spaß mit, den ich kriegen kann, weil das also, die andere auch gesagt hat.
Selbst einen Vorteil so ein bisschen verschaffen wollte.
Okay. Sie kann sich ja eh nicht wirklich wehren, also versucht sie zumindest sozusagen
das Beste daraus dann zu nehmen.
Ja.
Okay. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht mehr so in der Timeline zuordnen können, aber gut, dass du es nochmal sagst. So.
Sechs Augen sehen
halt mehr als weil da manchmal auch so dazwischen so viel so kleine Sachen passiert sind, ist dann manchmal schwierig, dann noch das so einzuordnen, genau. Aber das ist nochmal eigentlich ein guter Punkt. So.
Ja, und ich fand das Gespräch mit der Marquise auch richtig gut und so, aber das hat mich auch sehr ambivalent zurückgelassen, weil ich dachte so, ja, ich finde das gut, dass sie als Frau jetzt sozusagen ihre Macht, die sie, wo sie jetzt kürzlich erfahren hat, die hat sie und die kann sie auch irgendwie für ihre eigenen Zwecke nutzen, finde ich super. Andererseits soll mir das jetzt sagen, dass sie an der Vergewaltigung Gefallen gefunden hat und deswegen jetzt auf einmal die sexhungrige junge Dame ist. Also das ist halt irgendwie so, das hat wieder so ein Geschmäckle einfach.
Ja, das wird dann nicht weiter beleuchtet und da ist wahrscheinlich der Film so ein bisschen auch gefangen innerhalb der Vorlage.
Ja.
Ja, muss auch sagen, es ist vom Mann geschrieben, auch von einem Mann dann geschrieben, das Drehbuch. Also
beide und es Vorlage. Wurde vom Mann gedreht, das sieht
und
man
von einem
auch.
Mann gedreht, also
das stimmt, wir sehen auch sekundäre Geschlechtsmerkmale Problem. Nur von Frauen, aber von Männern sehen wir nichts.
Ja, nö,
du siehst von Männern nicht mal einen Hintern,
gar nichts,
nicht?
Ja.
Nee. Höchstens die Brust von Peter Capaldi.
Ja.
Die sieht man in der einen Szene, wo die im Schlafzimmer sind.
Ja, genau.
Ja.
Das war's.
So, aber wir haben ja noch eine Hauptperson neben, also was heißt Hauptperson?
Die wichtigste für uns.
Für eigentlich. Uns die wichtigste Person, Chevalier Raphael Dorsigny. Und mal ganz ehrlich, ihr habt ja beide den vorherigen Film nicht gesehen.
Mhm.
Aber das ist im Grunde 1:1 die gleiche Rolle. Der ist so unglaublich unschuldig in diesem Film. Und ich finde, das macht er so gut, so glaubhaft. Also er hat sich halt, ich kann halt jetzt verstehen, wie der im selben Jahr diese beiden Filme drehen konnte, weil es im Grunde die gleiche Rolle war vom Charakter her.
Ja.
Und insofern hat auch nicht viel Entwicklung stattgefunden und ich finde, er wirkte deswegen auch ein bisschen deplatziert unter diesem Cast. Aber andererseits ist es halt auch genau die Rolle, die er zu erfüllen vermochte. So.
Ja.
Also er hat es gut gemacht.
War typisches Typecasting eigentlich dann für Keanu Reeves. Ja, und der ist halt, also der wirkt einfach so unglaublich unschuldig.
Ja.
Also der tut mir auch so leid, weil der da in so eine Welt gerät, die halt so total einfach, also die ja jeden auffressen, so, der da nicht mithalten kann. So. Und er ist einfach so ein lieber Typ, so, wo man sich so denkt, lass den doch einfach in Ruhe.
Ja. So. Ja, genau. Es wird ja auch gesagt, dass der nicht aus so reichem Hause kommt und so. Und deswegen ist er ja auch kein Match für die Cecile und so.
Ja, die machen sich ja sogar über ihn lustig, dass er eigentlich ein armer Typ ist. So. Also der Valmont und die Marquise. Also.
Ja, und er hat halt wirklich auch Interessen und Leidenschaften im Leben, die über Sex und Beziehungen hinausgehen. Der ist ja total interessiert an der Musik und so und hat so mega Fun in in der Oper. Und
ja, der ist genau. Ein mega Kontrapunkt eigentlich. Der, genau, ist ja. der findet am Schöngeistigen gefallen und die anderen eigentlich nur am
die machen's
fast schon
nur,
Animalischen.
Ja, genau, die anderen machen es nur, weil es halt verlangt wird so von dieser Gesellschaft. So, ne? Weil man halt nun mal zu so einem Konzert geht und so und dann sitzt man da halt. Mhm. Aber die sind halt alle gar nicht dran interessiert. Man merkt auch so an den Blicken, so die versuchen da eher die nächsten
Intrigen
wieder zu schmieden und so, ne? Und der
er sitzt da und heult.
Genau, und der ist halt wirklich Opa gerührt. Läuft. So, genau. Der ist wirklich interessiert. So. Und das ist eigentlich auch so, eigentlich so schade, so, ne? Weil er so der eigentlich so einer der wenigen Personen ist, die wirklich noch Dinge schätzen so, ne? Und das noch genießen so.
Und dann ist es ja eigentlich auch folgerichtig, dass Valmont dann durch sein Schwert stirbt, ne? Weil er sozusagen auch diese transzendentale Erfahrung gemacht hat, dass er jetzt wirklich Gefühle entwickelt hat und sich wahrscheinlich auch diesem ganzen intriganten Spiel so ein bisschen, also sich vielleicht nicht mehr so richtig zugehörig fühlt und wirklich so auch sich vielleicht in Zukunft, wenn er eine Zukunft gehabt hätte, sich wirklich eher diesem Schöngeistigen zugewandt hätte. Ja. Und dass er dann sozusagen die Ehre in Anführungsstrichen hatte, ihn zu töten, das ist ja irgendwie nur logisch.
Ich würde es fast von anderer Seite aufziehen, weil ich dann mir auch vorstellen könnte, dass der hat ja diesen Prozess durch. Der hat an diesen Höfen gelebt, der hat mitgenommen, was mitgenommen werden wollte oder konnte und dann festgestellt, dass das nicht das Wahre ist, aber andererseits, als er dann das hatte mit den Gefühlen, saß er in Paris, hatte noch eine Maitresse und hat an Glenn Close geschrieben. Ich finde es ja extrem langweilig. Also daran konnte der auch keinen Gefallen
finden. Ja, aber war das nicht nur inszeniert? Ich dachte, das hätte
könnte
er nur
sein,
vorgegeben.
Weil er eigentlich sie wollte und so ein Fishing for Compliments vielleicht gemacht hat, dass sie vielleicht auch schreibt, ja, ohne dich ist ja auch langweilig, weil unser Ränkespiel vorbei ist.
Und, ich weiß nicht, ich dachte, der wäre wirklich wahrhaftig in die Madame de Tourvel verliebt und hat deswegen das Ganze inszeniert.
Ja, der hat ja am Ende da auch geweint. Also der scheint ja auch in so einer Schwebeposition zu sein.
Ja.
Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist ja, dass der vielleicht den anderen davor retten wollte, überhaupt erst zu dem Punkt zu kommen, wo er ist. Also der ist ja kurz davor sozusagen in diese Sachen gefangen zu werden, weil der gegen Ende ja bei der Marquise entsprechend auf der Brust liegt, wie so ein Jüngling und da eigentlich schon drin ist so. Und aber nicht weiß, wen er da vor sich hat. Und er stirbt ja dann nicht nur, sondern übergibt halt Briefe, also den Briefwechsel von ihm und der Marquise und sagt, dann lies sie dir durch und überleg dir gut, was du machst. Und sollte dir das nicht gefallen, lasse das, ich glaube sogar, der sagt, lasse das irgendwie die anderen wissen oder so.
Ja, ja, aber ich dachte, um sozusagen offenzulegen, was die Marquise für eine ist, deswegen wird sie am Ende ja auch ausgebuht, weil er offenbar die Briefe öffentlich gemacht hat und alle jetzt wissen, was das für eine Bitch ist. Um mal das mal klar zu sagen.
Ist ja so, ja. Aber das macht er, glaube ich, nur, also vielleicht auch aus mehreren Gründen, um ihr weh zu tun und um ihn zu retten, dass er nicht so wird wie der Valmont selber.
Ja, das kann sein. Also um ihr weh zu tun, glaube ich schon, weil sie ja auch die Beziehung zu Celine zerstört hat.
Ja, an der er ja so ein bisschen, an der sie vor allem an gebrochenem Herzen gestorben ist. Und
nee, ich bin bei Celine jetzt gerade. Celine stirbt doch nicht.
Ach so, ja. Ich meinte jetzt die Beziehung von Valmont und der Michelle Pfeiffer-Rolle.
Ja, ja, das ist klar. Ja. Das ist aus Rachemotiv.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber dass sie an gebrochenem Herzen stirbt, das zeigt ja auch nochmal, dass die Liebe wirklich wahrhaftig war zwischen den beiden.
Ja, ja. Ja, aber stimmt. Andersrum hast du natürlich diese Davancy-Geschichte mit der Cécile, wo er jetzt durch die Briefe erfährt, dass sie schuld daran ist, dass sie entjungfert wurde und sozusagen ihre Knospe nicht mehr frisch ist oder unberührt.
Ich glaube, bei ihm ging es nicht um die unberührte Knospe. Das war ja eigentlich der dem sie versprochen war, den wir noch gar nicht
das
erwähnt
stimmt.
haben.
Ja, ja.
Der im Film ja auch nicht
vorkommt. Der kommt
auch nicht vor. Aber er hatte ja durchaus Interesse an ihr, einfach eine ganz normale Beziehung zu führen. Gar nicht so dieses adelige, muss eine Jungfrau. Also ich glaube gar nicht, dass ihm das so wirklich wichtig war.
Aber das verletzt doch einen bestimmt, wenn dir jemand
natürlich, also die Marquise hat doch die Beziehung auch einfach zerstört, weil die Celine dann plötzlich auch kein Interesse mehr an ihm hatte.
Ja, ja.
Ja, Das auf jeden Fall.
Ja, und irgendwie ist es halt schade, dass wir Keanu Reeves da zwar sehen, und der war jetzt auch sehr präsent in unseren Erzählungen, aber die Screentime ist einfach extrem gering.
Ja. Hat irgendjemand mitgezählt, wie
lange? Also ich hätte fast so gesagt, so 10 Minuten.
10 Minuten hätte ich auch gesagt.
Ja, maximal. Also
die Szene am Anfang vielleicht, ich glaube, der taucht relativ früh, aber kurz. Ach ja, in der Oper. Dann die Cembalo-Stelle, wo er singt vor allem. Ja. Sehr hoch irgendwie paradoxerweise. Also ich hätte jetzt auf Sopran getippt. Und dann gegen Ende nochmal. Der Kampf geht relativ lange. Vielleicht sind es auch mehr als 10 Minuten, so 12 bis 15, aber länger, nee.
Ja, das stimmt leider. Aber er ist wirklich sehr schön in Szene gesetzt, fand ich.
Ja, die Löckchen links und rechts. So,
nee, auch so die Shots meine ich so. Also sehr viele Close-Ups wieder, irgendwie wie im vorherigen Film halt auch, ja. Ein Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, neben dem, dass, also diese Vergewaltigungsszene war wirklich schwierig für mich, aber ich fand das auch teilweise nicht so richtig glaubwürdig, dass der Valmont so ein Frauenheld ist, dem die Frauen wirklich verfallen sind, weil ich habe da zu keinem Punkt von ihm ausgehend irgendwie eine Leidenschaft gespürt. So ein Knistern zwischen irgendwem, wo er involviert war. Nee. Gar nicht.
Das war Fleischeslust par excellence.
Aber Fleischeslust, das kannst du ja auch manchmal, das ist ja manchmal so inszeniert, dass du das wirklich merkst, wie geil die aufeinander sind. Mhm. So. Also ich sag nur, guck dir Sense8 an zum Beispiel, ne? Aber hier, das ist einfach so, dass man denkt, ja, keine Ahnung, Wüste da unten so. Also es kommt irgendwie gar nichts rüber, finde ich.
Ja, was ich auch nicht so gut fand, war mit der Marie de Tourvel, die ja dann total verliebt sein soll in diesen Valmont. Und also diese Beziehung zwischen den beiden kam überhaupt nicht rüber dann so. Nee. Ich konnte nicht so richtig verstehen, warum die ja jetzt aus gebrochenen Herzen stirbt, weil ich mir so dachte, ja, so eine richtige Leidenschaft habe ich da aber auch nicht gespürt. Und warum auch? Also warum hat sie sich auf einmal, weil sie, davor war es ja so, dass sie ständig von ihm abhauen wollte und sowas. Und auf einmal.
Ja, vielleicht muss man sich das so erklären, dass sie eigentlich am Anfang schon sehr angetan von ihm war, aber noch zu sehr in ihrer Ehe gefangen.
Ja, ach so. Sie hat halt Pflichtbewusstsein gehabt noch. Und das hatte ich ja gemeint mit dieser Schmeichelei, so das tut halt gut, wenn man da wen hat, der einem Komplimente macht und der andere eben
das Abwesen hat. Aber nur wegen so ein paar Komplimenten, also ich weiß auch nicht, also ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Also ich hätte da mehr so Szenen gerne gehabt, die das irgendwie deutlicher gemacht hätten, warum die jetzt beide so ineinander verliebt sind. Und also so richtig rüber kam das nicht.
Ich dachte auch gerade, liegt das an der literarischen Vorlage, dass die irgendwie so ein bisschen steif geschrieben war. Aber dann habe ich gerade überlegt, der Film Romeo und Julia von Baz Luhrmann, der ist ja auch auf der, also die reden da ja sogar wie im Shakespeare-Stück. Ja. Und da merkst du aber
richtig
diese
rüber. Leidenschaft. Genau, da gibt es ja so eine schöne Szene da auf diesem Ball, ne, wo du es richtig spürst, so, warum die da jetzt verliebt sind. Und ja, und da finde ich zum Beispiel viel schöner gemacht. So, da kann man diese Romantik spüren. Und da habe ich das überhaupt nicht gespürt. Also da gab es für mich überhaupt keine Romantik in diesem Film, so richtig.
Ja.
Und darum hat mich das auch nicht berührt dann zum Schluss. Ich war dann nur so ein bisschen wieder so, ja, warum stirbt die jetzt an gebrochenen Herzen? Das ist ja genauso wie Padme. Also ich hasse das. An gebrochenen Herzen sterben, das ist so ein bisschen so lazy writing. So, ja, wie soll sie jetzt sterben? So, ach, gebrochenes Herz. Naja, dann tschüss. So, nee, also das hat mir nicht gefallen. Das muss ich ehrlich sagen.
Aber dass die emotional so zurückhaltend sind, könnte das sein, dass das passt dazu?
Ja, vielleicht
in dem
für diese
Vordergrund.
Ja, sag ruhig.
So, dass im Vordergrund letzten Endes nur dieses Ränkespiel steht, was die anderen Personen sehr austauschbar werden lässt.
Ja, also für mich war das auch eher so dieses Ränkespiel so und überhaupt nicht diese Liebesgeschichte und deswegen war das zum Schluss so ein bisschen
aber
aufgesetzt,
selbst,
so ein bisschen
Aber selbst wenn man das auf das Ränkespiel reduziert, dann müsste ja auch irgendwie eine Leidenschaft mal zu spüren sein, weil warum sollten die dem sonst alle verfallen?
Die einzige Leidenschaft, die ich gesehen habe, ist die zu Glenn Close.
Ja.
Das fand ich sehr krass, wo er irgendwie an dem Genick oder an der Halsseite so hoch, sehr nah mit dem Gesicht und da hat die Kamera sehr lange drauf gehalten.
Ja,
so. Also da hast du wirklich gemerkt, so da ist so das, was er eigentlich will und dieses, und wie sie dann den Kopf wegdreht und sagt, nee und nicht. Und aber du merkst, dass sie doch irgendwie, ich weiß nicht, wie man das macht, ich bin kein Schauspieler, aber du hast sie trotzdem gesehen, als ist so eine Sehne oder so angespannt, dass sie doch versucht, so ich will eigentlich zurückdrehen, aber ich will auch nicht, weil sonst kriegt er den Willen und sonst verliere ich in dieser Position. Mm. Also das hat, da war so viel drin in diesen Momenten, dass ich da habe ich es gesehen, aber in den anderen Rollen, nee, das war, deswegen sagte ich von Fleisch ist Lust, da geht es nicht um die emotionale Beziehung oder körperlich oder die emotionale Aufladung körperlicher Beziehung, sondern da geht es nur darum, ist mir egal wer, ran an den Speck.
Diese Szene, die du gerade beschrieben hast, die war auch cinematografisch total gut.
Ja.
Also da, die war ja wirklich ein Close-up auf die beiden Gesichter von der Seite und am Anfang der Szene waren die sich halt noch ebenbürtig, da waren die halt beide so hinter den Ohren abgeschnitten sozusagen und dann ist er halt auf sie zugegangen, dadurch hat er halt sehr viel Raum eingenommen und die Distanz zwischen den beiden wurde kleiner, aber er hat halt auch gleichzeitig den Kopf gesenkt, das heißt, er hat räumlich gesehen, also was die Abdeckung des Bildschirms anging sozusagen, dass die Szene dominiert, aber sie stand trotzdem über ihm.
So, also das und war hast dieses Unterwürfige, gemacht. Dass du genau weißt, auch vom Bildaufbau her, sie steht über ihm, nicht nur verbal, sondern auch in dieser Situation, weil sie da gewinnt sozusagen.
Genau, ja.
Das war, ja, die war richtig gut.
Ja, fand ich auch. Ja, der Roman sollte ja ursprünglich als Kritik dem Adel gegenüber wirken. Würdet ihr sagen, der Film geht mit den intrigierenden Personen wirklich hart ins Gericht?
Naja, also die beiden, die ja intrigieren, die kriegen ja ihr Fett weg. Also der Varmont, der ist ja quasi dann...
Na, der ist tot.
Der ist ja dann tot. Also ich wollte noch so sagen, also der sieht ja auch ein eigentlich zum Schluss so, dass er... dass es nicht so richtig war, so sein Handeln und so.
Ja.
Und dass er eigentlich hätte anders handeln müssen, damit er dann sein Glück findet. Ja, und die Marquise, die wird ja dann auch vom Volk, oder halt nicht vom Volk, aber vom Adel eigentlich, so wird sie ja dann ausgebuht. Das ist ja dann auch so ein Ende, was ja einfach nicht sehr schön ist.
Ja, es ist sozialer Ausschluss. Ja. Insofern bekommt sie einfach eine Bestrafung dafür.
Genau.
Also die, vor allen Dingen, weil die Briefe wahrscheinlich, weil das war ein relativ großes Publikum, wenn sich das verbreitet, kann die halt ihre Machtspiele nicht mehr ausüben.
Richtig.
Die ist halt raus. Und was ich aber merkwürdig finde, das habe ich in der Recherche nicht nochmal gefunden, das ist wahrscheinlich dann vielleicht irgendwas für Menschen, die sich mit Make-up und Historie auseinandersetzen oder so, also Maskenbildner. Was ja auffällig war, war, dass sie gegen Ende dann sehr stark weiß für diese Szene geschminkt wurde.
Mhm. Mhm.
Und aber so weiß, dass der rote Lippenstift extrem doll hervorgestochen ist.
Mhm.
Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das heißen soll, dass sie sozusagen mit einer sehr dominanten Art und Weise da auftreten will und sich so präsentieren will. Und aber im Moment größter Stärke eigentlich die größte Klatsche bekommt.
Mhm.
Weil sie sich gegen Ende genau das abwischt.
Ja.
Und diese Maske nicht nur bildlich verliert, sondern ja dann auch noch metaphorisch, weil sie die Maske, die sie trägt, von der wir vorhin gesprochen haben, dass sie diese zwei Gesichter hat, nicht mehr tragen kann.
Ja, so. Genau. Ja.
Sitzt dann mit nacktem Gesicht da, gescholten.
Ja, und du sagst ja schon richtig, sie hat da so ein krasses Make-up wie eigentlich die ganze Zeit vorher im Film, nicht?
Ja.
Weil sie halt eine dickere Maske braucht, weil sie auch ihre Trauer um Valmont wahrscheinlich irgendwie verdecken muss. Und sie ist ja in der Loge nur noch ganz allein. Sie war ja am Anfang immer mit anderen Leuten zusammen in der Loge. Und das zeigt ja schon, dass sie auf einem anderen Posten einfach ist.
Ja.
Und war das Kleid war auch schwarz dominiert, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, das war so dunkel und irgendwas mit Rot. Naja.
Ja, aber auch ein sehr unrühmliches Ende dann für sie und somit auch, also die beiden, die ja eigentlich die Fäden in der Hand hatten, da hatten sie dann am Ende nicht mehr. Also so kann man schon sagen, dass es halt eine Kritik ist auf den Adel und auch deren, wie soll man sagen, deren Handeln.
Deren Lebenswandel.
Deren Leben auch. Ja.
Ja. Ja, wie fandet ihr den Film denn so abschließend?
Ja, ich hatte so meine Probleme so ein bisschen mit dem Verfolgen der Geschichte, weil auch das Problem ist mit den ganzen Namen. Also,
ja, mit den Namen. Man hat
ja gemerkt, so diese französischen Namen, erstmal das alles auseinanderzuhalten. Jetzt komme ich damit besser klar, wenn man die jetzt oft genug so wiederholt hat. Aber während des Films war es schon schwierig, so hinterherzukommen, so wer jetzt eigentlich mit wem zu tun hat und so weiter. Also das war manchmal nicht so gut gelöst, so von dem Bildlichen und auch von der Erzählung her. Und auch von den Dialogen, da hatte ich manchmal Schwierigkeiten, das alles mitzuverfolgen. Man muss auch sagen, wir haben es im Original geschaut, da war es dann noch ein bisschen schwieriger, dass da manchmal so für sich umzusetzen, dann genau. Aber das liegt ja jetzt vielleicht nicht unbedingt am Film, vielleicht liegt es auch einfach an mir und meiner Aufmerksamkeit, die manchmal ein bisschen drunter gelitten hat. So. Ansonsten muss man sagen, so die Inszenierung war schon sehr gut, so das war schon auf sehr hohem Niveau. Und auch so das Schauspielerische und der Cast natürlich, das war halt schon schon große Klasse. So. Da muss man schon sagen, da haben die schon ein gutes Händchen bewiesen. So. Es war jetzt nicht so eine Art von Film, die ich mir jetzt so super gerne anschaue. So. Aber der hat mich schon ganz gut unterhalten und ja, hat ja auch genug Momente gehabt, die dann einen auch ab und zu mal mitgerissen haben. Aber,
ja. Wie viele Sterne hast du dem denn gegeben?
Ich habe 3,5 gegeben, also so ein guter Film so, für mich.
Whoa, yeah! Good one!
Ja.
Oliver, wie sieht's bei dir aus?
Es ist für mich tatsächlich schwierig, weil ich irgendwie versuche, das zu trennen, was wir durch unsere lustigen Kommentare hatten, mit dem, was ich so gefühlt habe, als ich den Film gesehen habe, weil ich historische Stoffe eigentlich auch nicht so mag. Also Abbitte war nie so meins und sowas dann dachte ich auch nicht, aber die Rolle von Glenn Close hat mich dann irgendwie gekriegt, weil die später in ihrem Leben halt zum Beispiel in Damages auch so ähnliche Intrigen irgendwie und so fährt. Mhm. Und das auch noch größer angelegt. Und sowas kann die einfach extrem gut, glaube ich. Aber und deswegen brilliert der Film und oder sie im Film. Aber irgendwie, also die Kritik, über die wir eben gesprochen haben, da hat's mir, die war mir irgendwie zu meta. Also, dass wir das jetzt so rausgearbeitet haben, das mag schon stimmen und so, aber mir hätte das nochmal ein bisschen irgendwie stärker sein müssen, weil die ja zum Beispiel auch am Anfang viel durchgekommen sind und auch viele Gehilfen hatten, die das auch, die wahrscheinlich Teil dieses Systems sind und sowas.
Hm.
Und nur, also dass es Kritik genug sein soll, dass einer stirbt und die andere, also der eine sozusagen körperlichen Verlust hat, weil die Seele entschwindet und der andere oder die andere einen sozialen Verlust hat. Ja, deckt wahrscheinlich den Großteil ab, aber irgendwie ist es mir zu flach. Also vielleicht gibt es auch Momente, die mir nicht aufgefallen sind, die das irgendwie parodistisch behandeln und die das so lächerlich machen. Zum Beispiel das übergriffige Verhalten, dass man sagt, das ist so drüber. Sehen die nicht selber, dass das irgendwie plemplem ist. Das hat mich so ein bisschen komisch zurückgelassen irgendwie. Und jetzt erst, nachdem ich drüber nachdenke, fand ich das Ende so stark mit den zwei Gesichtern, dass da eins weggewischt wird und so. Das ist dann halt sehr gut gemacht, aber vielleicht ist es auch so, wie sagt man, preaching to the choir, dass du sozusagen den Film einem Publikum gibst, der sowas schon deuten kann. Aber das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm ist und nicht vielleicht zu viel abverlange. Also ich war auch bei so einer mittelmäßigen, also es geht doch bis 5, ne?
Mhm.
Also ich war, glaube ich, bei mir geht es ja bis 10. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 gegeben und das entspricht ja so 3,5 ja. So. Ja.
Also dann auch so ähnlich.
Eher 3 oder eher 3,5?
Nee, 3,5.
Wow, yeah! Good one!
Ja, Christiane, und wie fandest du ihn?
Ja, ich war gestern ganz schön im Zwiespalt. Ich glaube, die Gründe muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Das habe ich hier, glaube ich, schon deutlich gemacht. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit erkannt, dass es handwerklich ein super Film ist und dass mir das alles so, also das, was ich sehe und so vom Setdesign und so, vom Production Value einfach, dass ich das sehr gut finde. Und ja, Historienfilm ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre, aber ab und zu geht das schon mal. Wenn es halt nicht so in so eine, wie soll ich sagen, so eine rein schnulzige Richtung geht. Also sowas wie Sissy zum Beispiel, habe ich noch nie gesehen, stelle ich mir aber ultra schnulzig
aber
vor.
Aber The Favorite fandst du ja sehr gut.
Das ja, weil ja der auch nicht schnulzig ist. Und diesen hier fand ich auch überhaupt nicht schnulzig. Deswegen konnte ich viel mit dem anfangen. Plus kannte ich den Plot ja schon im Grunde von Eiskalte Engel. Und deswegen war das ganz interessant zu gucken, wie der jetzt davon abweicht.
Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
Ja und also diese ganzen übergriffigen Szenen und diese Vergewaltigung und so, klar ist logisch, warum ich damit Probleme habe. Andererseits ist ja auch genau das, was der Film dann wahrscheinlich doch irgendwie auch kritisieren möchte, auch wenn die Kritik wirklich, wie du sagst, eher subtil ist. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich würde auch tatsächlich 3,5 Sterne vergeben.
Ja, da sind wir uns ja ziemlich einig gewesen.
Und ich meine, wir haben ja auch immer noch so ein bisschen, also zumindest Julius und ich wahrscheinlich, die Leistung von Keanu Reeves hier so im Vordergrund, die auch stark in die Beurteilung des ganzen Films mit reinspielt. Und ich mochte ihn hier einfach so. Der war einfach wieder so zum Knuddeln. Man wollte einfach nicht, dass dem was Böses passiert.
Es war so, wie der da so lag irgendwie auf dieser Brust und du hast so gedacht so, wie so ein Kind bei der Mutter halt. Das war eigentlich von mit Jünglingen so, so sehr, sehr unbedarft, wenn man das sagen kann.
Ja, einfach so unschuldig, so unglaublich unschuldig. Ja.
Den musst du doch da retten aus dem ganzen Mist.
Mhm. Ja. Gut, dann kommen wir zu den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Nein, der ist die Nummer 5.
Sagt Keanu Reeves Row oder Guns, Lots of Guns? Also ich habe kein Row festgestellt, aber das Erste, was er im Film sagt,
Guns,
ist...
Guns, Lots of Guns.
Nein, ist Oh.
Ja, wo der es gab das nicht auch später, wo die den, dieses Dreiergespräch haben mit der Marquise, dem Valmont und ihm und er sagt so, oh, danke, dass ihr irgendwie mir helft und sowas. Und da war das, glaube ich, auch nochmal so, aber das war auch kein Row.
Nee. Ja. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Nein.
Also diesmal also wirklich überhaupt nicht. Nicht mal irgendwie, dass wir uns fragen, war da was? Nee, definitiv nicht. Tötet Keanu Reeves jemanden?
Ja, also den Valmont.
Ja, wobei man sagen muss, dass er sich ja offenbar diesem Tod auch irgendwie hingibt. Ne?
Ja, aber trotzdem hat er ihn ja getötet.
Ja, faktisch gesehen schon, ja. Wird Keanu getötet? Nein. Findet Keanu die, in Klammern, große, Klammern zu, Liebe in diesem Film?
Naja, Cecile, aber ob das jetzt so seine große Liebe ist, also es wird ja dann, wird da eigentlich was noch daraus? Sieht man das nochmal zum Schluss?
Nee, mit Sicherheit wird da nichts mehr draus.
Also dann nicht.
Nee, und die Marquise liebt er ja auch nicht. Nee. Hat Keanu Sex? Würde ich mal von ausgehen.
Ja, also man mit der Marquise vielleicht und also mit der Cecile.
Ja, das sehen wir nicht. Also was wollte ich denn? Es gab, glaube ich, irgendwas, wo sie andeuten, dass da mal was war oder so. Aber
ja, aber mal ehrlich, die wird den sich nicht als irgendwie Gesprächspartner ausgesucht.
Ja, also wir gehen mal davon aus, dass da was war.
Ja. Blickt Keanu Reeves nachdenklich in die Ferne?
Nein, ich glaube nicht.
Nee. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nein, er fechtet nur.
Stimmt. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Ja, so eine typische Rokoko
Perückenfrisur,
so.
Ja. So leichte Dauerwelle links und rechts und so Locken.
Ja, genau.
Also so über den Ohren müsst ihr euch vorstellen, so eine, als hätte er da so einen großen Lockenwickler drin gehabt.
Ja, genau.
Und wenn du könntest ihn eigentlich noch reinlegen und es würde nichts abfallen. So. Also richtig, große runde Locken hat er da links und rechts und hinten an die Haare zusammengebunden.
Ja, ich war froh, dass sie ihm aber keine graue Perücke aufgesetzt haben, so Gottes wie der Valmont das trägt.
Ja, das sah schon nicht so schön aus.
Ja. Und er ist auch nicht so stark gepudert, zum Glück.
Ja. Mhm.
Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Als er singt?
Der beste oder schlechteste?
Irgendwie der schlechtere, auf jeden Fall. Ich fand es irgendwie cringy. Wobei das mit dem Liebesbrief, wo der dann der Dame seines Herzens zeigt, wie sie die Harfe bedient und dann aber so einen Brief zwischen die
Sachen rein.
Das war gar nicht mal so dumm.
Das war der schönste
Moment. Ja, fand ich auch.
Der war so unglaublich süß.
Ah, ist ja richtig.
Oh, der schlimmste Moment. Also, naja, obwohl, nee, schlimm ist es nicht. Das ist dann wieder, sonst sind wir wieder in Diskussion mit toxischer Männlichkeit. Aber irgendwie fand ich das, ich fand es merkwürdig witzig, wo er da saß und weinte. Weil das war so, als hätte jemand eine Pipette genommen und die Träne so runterlaufen lassen und er saß so, nicht wimmernd, aber so, als sitzt er da und ist berührt. Also der war so komisch sprachlos, aber so.
Ja.
Und das sah irgendwie, ich habe den so in seiner Rolle noch nie so gesehen, wahrscheinlich. Und es war irgendwie befremdlich, weil auch keine andere Männerfigur da drin ist, die so eine
Emotionalität
oder so an den Tag legt, ja.
Mhm. Ich kann gar nicht sagen, was ich schlecht fand.
Ich wollte gerade sagen, ich verstricke mich nur.
Mhm. Weil es war ja auch nicht so viel, was wir gesehen haben. Und in den Szenen war er ja auch relativ ähnlich.
Ja. Also ich fand jetzt auch keine richtig schlechte Szene.
Nee.
Also da muss man wirklich mal sagen, dass ich ihn da ausnahmslos gut fand.
Ja. Ich meine, das, was er verkörpern sollte, hat er verkörpert.
Ja.
So.
Ja.
Gut, also ein guter Film, wenn man in das Keanu Reeves Imperium einsteigen möchte, würde ich sagen.
Imperium.
Auf jeden Fall ein guter Kontrapunkt zu Matrix oder so, weil da ist er ja so komplett das Gegenteil.
Das stimmt.
Da ist er ja omnipräsent in dem Film.
Ja.
Gut.
Gut, dann haben wir jetzt aber tatsächlich das Frühwerk von Keanu Reeves abgeschlossen, würde ich sagen. Denn beim nächsten Mal geht es um Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, was ja so der erste wirklich richtig großer Erfolg ist, wo Keanu Reeves halt auch spürbar die Hauptrolle hat oder eine der beiden Hauptrollen.
Genau. Gibt es ja sogar zwei Nachfolger davon. Mhm. Der eine kam sogar erst letztens ins Kino.
Kam der wirklich ins Kino?
Einen Tag kam der hier in Deutschland ins Kino, ja.
Wow.
Naja, Corona.
Ja.
Ja, aber Tenet läuft ja auch länger.
Ja, ich weiß auch nicht, warum es nur ein Tag war. Also ich hätte mir auch gern mal angeschaut, aber ich hatte ja keine Möglichkeit.
War das ein besonderer Tag? Wieso der Handzug?
Es war Freitag, glaube ich.
Nee, er meint jetzt
so,
irgendwie so ein besonderer Feiertag.
Nee, also der Bill & Ted Feiertag oder was?
Nee, so irgendwas, ein Datum, was ja in dem Film eine bestimmte Rolle spielt.
Ich glaube nicht. Also okay. Zumindest ist mir das nicht bekannt.
Kann man den denn schon online streamen?
Ja, du kannst den schon leihen, aber für 15 Euro oder so.
Ach so.
Und das sehe ich auch nicht ein. Also wenn, dann würde ich den dann nur kaufen wollen, wenn der schon für 15 Euro angeboten wird. Aber leihen für 5 ist mir einfach zu viel. Also.
Kommt erstmal in das Jahr 2020. Bis dahin habt ihr leider noch einige Filme zu gucken.
Oh.
Und bis dahin kostet er dann nur noch 5 Tage.
Ja, das kann sein.
Ja.
Dann wart mal lieber.
Gut, dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart, um diesen Film mit mir zu besprechen.
Immer wieder gern.
Wir hören uns bestimmt nochmal. Ja. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.